Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen recht schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir haben wieder eine Menge interessanter Sachen zusammengestellt, wir, Wolfgang Back und ich.
Und zwar etwas ganz Besonderes. Diese Sendung, die wir heute ausstrahlen, sollte ja eigentlich schon letzte Woche laufen. Denn hier sind noch so ein paar Reste von der IFA dabei, die wir mitgebracht haben nach Köln. Und dann kamen wir nach Köln und haben festgestellt, dass es so viel Aktuelles gibt, dass wir das Ganze erstmal letzte Woche aktuell gemacht haben. Und jetzt in dieser Woche senden wir diese IFA-Überbleibsel.
Jo, in Luxus-PKWs gibt es seit längerer Zeit die Möglichkeit, einen Notruf einen Knopf einzubauen, der über ein eingebautes Telefon im Falle eines Unfalls automatisch die Position übermittelt und Hilfe anfordert. Sowas gibt es auch, wenn man zu Fuß unterwegs ist, aber das war bisher recht teuer. Da haben wir uns mal angeschaut, wie so etwas funktioniert, aber das ist nicht das einzige Thema. Wir haben hier was ganz Lustiges auf dem Ablauf stehen, Wolfgang.
Ja, da steht kanadisches Diddle-Daddle. Ich habe das zwar selbst da reingeschrieben, aber ich habe heute gestottert, ich wusste nicht mehr, was das war.
Ja, weil ich gesagt habe, das ist ja genauso wie deine Daddle-Computer, diese kleinen PDAs, und das gehört für mich in die gleiche Kategorie, obwohl es eigentlich super ist.
Du, ich wollte ja gar keinen mehr haben von diesen Diddle-Daddle-Computern, und gestern Abend hat es mich geritten, für 150 Euro habe ich mir wieder einen FSC Lux 720 bei eBay bestellt.
Du wirst jetzt wieder und überall rumsitzen und rumdatteln.
Nee, es geht mir darum, dass ich so einen kleinen mobilen WLAN-Apparat haben muss. Darum geht's mir eigentlich. Und der kann es nun eben, das weiß ich eben. Hat mir ja leider geklaut. Also demnächst werde ich wieder diddeldatteln.
Ich komme jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis, denn ich sage jetzt, wir machen auch etwas über Getz, die Gebühren Einzugsverfahren.
Nee, das darfst du nicht mehr sagen.
Ja, deswegen sage ich ja, jetzt komme ich ins Gefängnis.
Du musst sagen, die Gebühren Einzugszentrale der
öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten Deutschlands.
Mhm. Gut, also wir werden nachher mal darüber sprechen, welche Empfindlichkeiten es bei dieser...
Du kriegst eine Abmahnung, das steht schon fest.
Ja, hervorragend. Dann kommt die hinter den Spiegel, der hängt sowieso schon einen halben Meter von der Wand entfernt. Und zuletzt geht es um Farbräume.
Ein schweres Thema. Ich habe gestöhnt dabei, als wir das Thema in Berlin gemacht haben. Es geht in einem Interview mit Professor Sauter vom IRT um Farbräume. Und da muss man viel wissen und viel lernen. Und scheinbar mache ich beim Drucken alles falsch, deshalb habe ich fast aufgehört zu drucken.
Aber ich glaube, der Professor Sauter, das werden Sie zu Hause auch feststellen, bringt die Sachen sehr, sehr gut rüber. Man kann es wirklich verstehen, freuen sich drauf. Wir werden aus der Sendung am Ende alle etwas schlauer herausgehen. Ja. Aber jetzt fangen wir erstmal an.
Und zwar mit dem Thema Notruf. Das ist nichts ganz Neues. Es gab schon die Idee, einen GPS-Sensor einem Handy mitzugeben, damit man die Position immer weiß. Aber das war damals, als wir das zeigten, war das noch recht teuer. Es kostete 140 Euro im Monat an Gebühren. Und jetzt sind wir bei 17 Euro gelandet. Und dazu kommt noch ein weiterer Dienst, über den wir gleich sprechen werden. Das ist schon eher bezahlbar. Und es gab ja auch die Idee, dass man den Kindern solche Handys mitgeben sollte, die in einen Teddybär unsichtbar einbauen und es an den Rucksack reinstecken konnte. Und wenn dann irgendwie was passiert wäre, hätte man die Ortung genau vornehmen können.
Das ist ja perfide, den Kindern einen Teddy aufzudrücken und dann damit zu überwachen. Also das sind ja schon Ideen, die könnten von so einem Innenminister stammen. Gut, aber ich denke, wir sollten einfach mal reinhören, das, was Wolfgang Back gerade sagte, denn gerade für Senioren ist es ein ganz wichtiges Thema.
Ja, irgendwann trifft es uns wohl alle, wenn wir älter werden, wird die Technik auch schwieriger zu bedienen, und zum Glück gibt es aber Leute, die sich da Gedanken machen und uns neue Technik vorstellen, die dann doch wieder leichter zu bedienen ist. Und wir haben hier Uwe Krams, er ist der Regionalvertriebsleiter von der Deutschen Servicegesellschaft für Lebensqualität und Gesundheit MBH. Erzählen Sie doch mal, das Telefon ist so wie ein PDA, es hat einen GPS-Sensor drin, und dann geht es weiter. Was macht es alles?
Ja, das Telefon ist ganz besonders, weil es hat einen GPS. Und wenn jemand in Not gerät und dort drauf drückt, wird er von uns der Rettungswagen alarmiert. Und das Schöne daran ist, dass die digitale Krankenakte des Kunden festgehalten wird und wir das dem Notarzt weitergeben. Das heißt, dass gerade auch in der Erstversorgung keine Fehler gemacht werden. Weil man sagt ja auch heutzutage, Es gehen über 60.000 Notrufe am Tag ein bei der Feuerwehr und 3/4 davon können Ihnen nicht genau sagen, wo Sie sich befinden, und das ist hiermit ganz ausgeschlossen. Darüber hinaus bieten wir noch einen kompletten Kundenservice an für den Kunden. Das heißt, wenn der Kunde Theaterkarten braucht oder etc., egal, oder es wurde gerade eine Diagnose von einem Arzt gestellt und man braucht ein zweites Gutachten, all das leiten wir für den Kunden in die Wege. Wir wollen den Kunden einfach wieder die Dienstleistung zurückgeben, die er mal gehabt hat.
Nochmal rekapituliert, also in PDA quasi, ist ein GPS-Empfänger und der nimmt immer die aktuelle Position, wo er sich gerade befindet, auf. Und wenn er jetzt in eine Halle reingeht oder in ein Haus reingeht, wo kein GPS-Empfang ist, so hat er doch die letzte Position, wo er noch im Freien war, die ist dann gespeichert, sodass man ihn sehr leicht finden kann, auch wenn er in der Unterführung vielleicht umgefallen ist und dort liegt.
Ganz genau, so ist das. Das heißt, wir haben bei uns, unser System datet sich alle paar Sekunden neu ab und dadurch wird immer die letzte Position lokalisiert. Und das heißt, wenn das mal der Fall sein sollte, dort wo kein GPS, aber haben wir immer die letzte Position, wo man sich gerade befunden hat.
Und da sehe ich an dem Handy auch eine rote Taste. Ich nehme an, wenn ich da drauf drücke, dann geht der Notruf raus. Wo geht er hin?
Der geht in die Notrufzentrale nach Frankfurt. Dort hängt er in keine Warteschleife, kommt sofort ans Telefon. Wir leiten von da aus alles sofort in die Wege. Das heißt, wir lokalisieren denjenigen, verständigen den Rettungswagen und teilen dem Rettungswagen so den Krankenstand des Patienten mit, sprich, was er für eine Blutgruppe hat, ob er irgendwelche Medikamente nimmt oder ob er irgendwo gegen allergisch ist.
Nun hat dieses Telefon auch ein Telefon. Also das heißt, man kann damit telefonieren. Und das ist relativ einfach gemacht. Es sind große Zahlen darauf. Denn das Problem ist ja viel bei älteren Menschen, dass die Tastaturen so kleine Tasten haben, dass man die gar nicht mehr finden kann. Hier ist es wieder größer geworden. Und damit kann jeder auch dann telefonieren. Und jetzt kommen wir mal zu den Kosten. Was kostet es denn, wenn ich mir ein solches Gerät anschaffe?
Wenn Sie sich so ein Gerät anschaffen, haben Sie bei uns mehrere Möglichkeiten. Sie können einmal das Telefon einmalig kaufen für 559 Euro. Sie können das Telefon aber auch mieten. Dann kriegen Sie das Telefon für 1 Euro.
Mit einem Telefonvertrag dann?
Richtig, mit einem Telefonvertrag, der beinhaltet aber auch schon 200 Freiminuten.
Und jetzt kommt noch der Service dazu, dass ich Sie dann benutze, quasi damit Sie hören, wann ich umgefallen bin oder so, mir vielleicht auch eine Reise buchen. Was kostet das im Monat?
Da liegen Sie auch bei 17,90 Euro. Da können Sie uns dann so oft anrufen, wie Sie möchten, die Notfalltaste drücken, das gehört dann alles mit dem Paket dann dazu.
Wir haben schon öfter solche Sachen schon mal vorgestellt und soweit ich mich entsinnen kann, war es damals sehr viel teurer, diesen Dienst zu erhalten. Das waren um die 150 Euro im Monat. Das ist ja jetzt etwas, wo jemand vielleicht ganz gerne das bezahlt, damit er weiß, er kann sicher durch die Welt gehen. Vielen Dank für das Interview.
Dankeschön.
Oft geht es mir so, wenn ich unterwegs bin, würde ich ganz gerne mal im Internet irgendetwas nachschauen. Das geht aber nicht, weil entweder die Verträge zu teuer sind für mich oder ich müsste ein großes Gerät dabei haben, mitschleppen. Es gibt aber auch Entwicklungen, die sich über die Jahre wirklich weiterentwickelt haben, die ganz bemerkenswert sind.
Ich weiß noch, wie wir die gefunden haben. Das war auf der CeBIT und zwar am allerletzten Tag, in den letzten Stunden der CeBIT, vor 3 Jahren. Und da sind wir durch eine Halle gelaufen und plötzlich haben wir einen ganz kleinen Stand gesehen. Da war wirklich so ein Tapetentisch, nicht mehr. Und da war eine Idee gezeigt worden, die uns recht gut gefiel. Und die Idee ist weitergeführt worden und sie war auf der IFA zu sehen.
Vor 3 Jahren habe ich schon mal etwas gefunden, ein Gerät, mit dem man angeblich sehr schnell im Internet surfen konnte, und zwar mobil. Jetzt dieses Jahr scheint hier eine ganz neue Version zu sein, in Farbe. Und die Geschwindigkeit, mit der man Downloads machen kann, ist ganz schön irre, muss man sagen. Chris Herowitsch von der Firma DataWind ist bei mir und hat ein solches Gerät in der Hand. Sagen Sie, wie funktioniert das, dass ich mobil so schnell unter 7 Sekunden auch komplexe Seiten aufbauen kann?
Das funktioniert daher, dass unsere Firma DataWind eine Technologie entwickelt hat, die es uns ermöglicht, die Daten sehr stark zu komprimieren. Wir übertragen deshalb kleinere Datenmengen und deshalb eben die Beschleunigung des Austausches und das Resultat, dass der Benutzer eben sehr viel besseren Internetzugang erhält.
Das heißt, ich bin nicht direkt im Internet, sondern Sie haben einen Server in Kanada stehen und wenn ich Daten haben will, eine URL eingebe, dann geht diese Anfrage erstmal zu Ihrem Server nach Kanada. Der holt die Daten, komprimiert die und schickt sie dann zu mir. Das hört sich eigentlich sehr aufwendig an. Trotzdem ist es schnell, aber ist es denn teuer?
Es ist überhaupt nicht teuer. Für den Kunden ist es so, das Gerät, der Pocket Surfer 2, kostet 250 Euro. Das ist der Erstanschaffungspreis. Sie haben da mit inbegriffen 1 Jahr lang gratis Internetzugang. Gratis bedeutet 30 Stunden im Monat erhalten Sie und Sie haben nach dem ersten Jahr nochmal 45 Euro für das Folgejahr zu bezahlen.
Das heißt also, wenn ich das erste Jahr hinter mir habe, dann muss ich pro Jahr 45 Euro zahlen. Und ist das dann frei oder habe ich dann irgendwie eine Volumenbegrenzung oder eine Zeitbegrenzung, wenn ich im Internet surfe?
Also Sie haben keine Volumenbegrenzung. Sie haben, wie gesagt, diese 30 Stunden pro Monat. Es ist ein mobiles Gerät. Wir glauben also, als Zusatzgerät zusätzlich zum PC, zum Laptop, ist das ein Gerät, für das 30 Stunden im Monat für die Großzahl der Benutzer ausreichen werden. Wenn Sie aber jetzt in einem Monat mehr als 30 Stunden surfen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, es erscheint eine Nachricht am Bildschirm, um 9,99 Euro einen Monat lang unbegrenzt zu surfen.
Jetzt müssen wir aber noch erklären, warum das überhaupt so ein, ja, etwas Neues ist. Es ist sehr klein, es ist zum Aufklappen, es ist, sieht sehr schick aus. Also unsere Produktionsleiterin hat gleich gesagt, ja, für Frauen ist es das Richtige. Es hat eine vollwertige Tastatur, es hat ein Farbdisplay mit 640 x 240 Pixeln Auflösung, glaube ich. Und was dazu kommt, das Teil hat eine relativ hohe Standby-Zeit. Das heißt, ich kann es mitnehmen, 174 Gramm wiegt es nur, habe ich gelesen. Wie lange kann ich damit unabhängig surfen? Wie lange dauert es, bis ich es wieder aufgeladen habe?
Also im Dauerbetrieb funktioniert das Gerät 5 Stunden lang, Standby 5 Tage.
Wie sieht's aus? Wo sind Einschränkungen? Was kann ich nicht mit dem Gerät machen? Wie sieht's mit Mediendateien aus, mit Flash-Dateien, mit Videos, die ich mir ansehen möchte?
Also wir unterstützen sehr viele verschiedene Technologien. Was wir nicht im Moment anbieten, ist Video-Streaming. Also Sie können sich nicht Ihre YouTube-Videos auf unserem Gerät ansehen. Sie können natürlich die Seite aufrufen, haben aber keine Audio-Unterstützung. Es ist ein Datengerät zum Webzugang, aber es ist kein Entertainment-Gerät in dem Sinne.
Also das Gerät ist 14 cm etwa lang. Und das Gerät ist ungefähr 6 oder 6,5 cm breit und zusammengeklappt ist es vielleicht 1,3, 1,4 cm hoch. 250 Euro, sagten Sie. Wo kann man es kaufen?
Das Produkt wird also Ende des Jahres auf den Markt eingeführt. Wir erwarten dann, dass es dann flächendeckend in ganz Deutschland erhältlich sein wird. Im Moment können Sie natürlich das Produkt bereits unter www.datawind.com vorbestellen. Wie gesagt, aber Ende des Jahres kommt das Produkt dann auch auf den Markt.
Okay, schönen Dank für die Information. Ich finde es sehr schön. Die Produktionsleiterin schick. Jetzt suche ich nur noch jemanden, der mir das sponsert.
Danke sehr.
Die GEZ oder besser die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands und Fernsehanstalten Deutschlands hat schöne Sachen gemacht und sie ist auch aufgefallen dabei und wahrscheinlich wurde jemand befördert. Im Organigramm müsste man das mal nachschauen, scheint so aus der Ecke Juristerei zu kommen. Denn er hat Abmahnungen verschickt und etwas ganz, ganz Tolles dabei zustande gebracht.
Also ich möchte hier mal einwerfen. Zum Beispiel, wenn man einen Brief von der GEZ bekommt, ein GEZ-Anschreiben, das darf man nicht sagen, sondern das heißt Informationsschreiben der GEZ und oder Schreiben, mit dessen Hilfe der gesetzliche Auskunftsanspruch nach § 4 Absatz 5 ergibt STV geltend gemacht wird. So ist es richtig.
Aha. Du hast noch mehr von den Sachen.
Ja, wenn die GEZ Briefserien herausschickt, also GEZ Briefserien darf man nicht sagen, sondern es heißt, mehrere Informationsschreiben der GEZ und oder Schreiben, mit deren Hilfe der gesetzliche Auskunftsanspruch nach § 4 Absatz 5 RGB STV geltend gemacht wird.
Also ich bin froh, dass wir hier so eine Taste im Studio haben. Es ist nicht zu fassen, was da drin steht. Was ist denn nochmal so ein GEZ-Gebührenjäger oder sowas? Das gibt's ja auch nicht mehr.
Moment, hier gibt's Verweigerer und Jagd des Gebührenfahnders, wird wohl im Internet manchmal gesagt. Und das heißt Bezirk des Beauftragten Dienstes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Rundfunkgebührenbeauftragten. Und dann gibt es ja Kopfprämie, wird da oft genannt. Das heißt Provision des Beauftragten Dienstes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Rundfunkgebührenbeauftragten. Das sind diese 40% von den Sachen, die er da nachträglich reinholt. Die Fangprämie, diese 40%. Ja, ja. Die heißt auch nicht Fangprämie, die heißt Provision des Beauftragten Dienstes der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder der Rundfunkgebührenbeauftragten. Ich kann mir vorstellen, dass die Briefe jetzt ungefähr 5-mal so lang werden, wenn man mit denen kommuniziert.
Ich bin wirklich froh, dass diese Reus-Taste hier bei uns im Studio ist. Es ist unglaublich. Unglaublich sind auch manche Sachen, die man im Netz so lesen kann. Der Fall Settlercheck zum Beispiel, die 1300-Euro-Frage. Kaputt, aber gebührenpflichtig. Szene aus wie so eine Tele-Tuhupa. Also, da war jemand, der wurde aufgesucht von so einem Gebühren, wie heißen die?
Moment, ich übersetze dir das gleich, Gebührenjäger. Also, der heißt Beauftragtendienst der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder Rundfunkgebührenbeauftragter.
Von so einem. Ist da eine Familie behelligt worden und dann sagte irgendwie, die Mutter sagte irgendwie was ganz Schlimmes, dass ihre Tochter woanders wohnt und da meinte dann dieser Typ, den du eben da genannt hast,
der Rundfunkgebührenbeauftragte.
Aha, die hat wohl ein Fernsehgerät. Hat die doch wohl. Und dann sagte die Mutter, nein, das ist kaputt. Ja, und das war einfach zu viel. Dieses kaputt. Das schützt nicht davor, dass man da Gebühren zahlen muss. Und das Ganze wurde nachher irgendwie nach 18 Briefen und nach was weiß ich und Gutachten vom Fernsehtechniker, der hat zwei Gutachten geschrieben, dass das Gerät nicht mehr repariert werden konnte ab dem Jahre 2000 und auch vor 2000 war es irreparabel gewesen. Und eine eidesstattliche Versicherung noch eingegeben wurde und nach 8,5 Monaten und 18 Briefen ließ die GEZ ihren Anspruch schließlich im Juli dieses Jahres fallen. Der Grund für die Beharrlichkeit des Gebührenbeauftragten, kann man auch so sagen?
Ja, kann man sagen. Rundfunkgebührenbeauftragter, bitte.
Rundfunkgebührenbeauftragten, war Sedlacek, also diese Familie, damals noch nicht bewusst. Er nämlich, dieser da,
Rundfunkgebührenbeauftragter.
Genau, kassiert eine Prämie von rund 40% für jede Gebühren nach Erhebung.
Das heißt, 1300 Euro wären 520 Euro. Ja, gut.
Ja, lohnt sich doch, ne?
Ja, ja.
Lohnt sich doch. So, jetzt geht es ja noch weiter mit der, mit der Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands.
Es gibt ja zum Beispiel auch den Fall eines Autohändlers, der Gebrauchtfahrzeuge anbietet und da ist dann so einer dieser Typen da aufgetaucht. Und hat dann gesagt, hör mal Junge, du musst jetzt nachzahlen. Da ging es dann um 15 oder um 1800 Euro für die letzten 14 Jahre, weil er ja in seinen Fahrzeugen, die in seinem Besitz sind, Autoradios drin hat. Und er hat ihn dann verfolgt und hat Probefahrten gemacht, um nachzuweisen, dass da Autoradios drin sind und konnte das wohl auch einschalten während der Fahrt und so. Und das ist hin und her gegangen, also ganz, ganz merkwürdige Wege. Letztendlich sind alle Gerichtsverfahren, die, das ging damals um den SWR, da gelaufen sind, vom SWR einfach ignoriert worden, alle Urteile. Und wie es dann ausgegangen ist, letztendlich weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Methoden, die sind ziemlich merkwürdig, ziemlich rabiat, was da so vorkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem bin ich der Meinung, dass unser Staat in anderen Bereichen ziemlich dumm ist. Wenn die sich genauso verhalten würden wie die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, dann dann könnte doch dieser Staat einfach auf den Schrottplatz gehen und mal gucken, wie viel defekte Autos da sind, die man ja auch nicht mehr reparieren kann. Dafür müsste man doch auch Steuern zahlen.
Ja, sicher.
Ja?
Und ich habe jetzt mal einen Ruf in die Gemeinde. Und zwar möchte ich auch dieser Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Deutschland entgehen und suche gebrauchten Bankautomaten. Denn dieser gebrauchte Bankautomat, der ist freigestellt worden von der GEZ-Gebühr.
Ja,
weil halt GEZ-Gebühr, darf ich auch nicht sagen.
GEZ, ein PC, Moment, wo haben
wir GEZ-Gebühr?
Entschuldigung, heißt gesetzliche Rundfunkgebühren.
Genau, von denen sind die befreit, freigestellt. Also wer einen Bankautomat zu Hause als Computer hat, der kann getrost Fernsehen gucken.
Wahrscheinlich, ja. Denn sonst müsste man ja eine Nutzungsänderung beantragen und ich glaube gar nicht, dass das geht.
So, und ist das nicht eine Idee?
Das ist eine Idee, aber lass uns doch bitte mal von
mal
diesem Ernsthaften weggehen und
was ganz
zu etwas anderem und gehen mal in Farbräume hinein. Versuchen Sie mal rauszukriegen, was das ist.
Also ich habe auch einen Farbraum zu Hause, das ist der Keller, da stehen drei Büchsen, schwarz. Und eine, so eine Wandfarbe.
Komm mal, das GEZ-Thema ist zu Ende. Wir wollen wieder ernsthaft werden.
Das ist mein Farbraum.
Ach so. Auf der diesjährigen Funkausstellung habe ich mir die großen Displays mal so angesehen und da kam so der Gedanke, Mensch, wenn du so ein Riesenteil hättest, könnte man doch eigentlich auch einen Computer anschließen. Im Prinzip ist die Technik ja irgendwo gleich, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und wir haben einen einzigartigen Spezialisten, Herrn Professor Dietrich Sauter. Er ist Leiter der Entwicklungsplanung und Öffentlichkeitsarbeit des Instituts für Rundfunktechnik und Honorar
Professor in Babelsberg, Uni Babelsberg. Herr Professor, meine Frage ist ziemlich dumm und einfach. Kann ich so ein flaches Fernsehgerät nehmen und meinen Computer anschließen und habe ein großes Superbild?
Das ist richtig, denn die neuen Fernseher haben einen VGA-Anschluss oder einen DVI-Anschluss. Allerdings muss man dazu sagen, die Fernseher, die wir verwenden, haben ja nun 1080 Zeilen, während beim Monitor, beim Laptop doch eine Zeilenzahl bis 4000 auch vorgesehen ist. Also die Schärfe in Grafikbildern ist natürlich reduziert, weil der Monitor-TV eigentlich bei 1080 im HDTV endet.
Könnte es denn sein, dass wenn ich dieses Experiment mache, dass ich dann ein viel besseres Bild habe, weil die Farben besser dargestellt werden? Also, denn beim Laptop ist es, glaube ich, einfach so ein Glücksfall, ne?
Ja, beim Laptop ist nicht ganz ein Glücksfall. Wenn Sie die Karte richtig installieren und die Lookup-Table, die da drin ist, auch auf natürliche Farben einstellen, dann haben Sie schon ein gutes Farbbild. Aber es stimmt nicht mit der Fernsehnorm überein, die wir im Studio eigentlich produzieren. Wir haben im Studio eine vorgegebene Norm, das ist eine EBU-Norm. Dort werden die Phosphore, das heißt die Wiedergabe, Rot-, Grün- und Blauteile genau festgeschrieben und nach denen wird im Studio aufgenommen. Und somit wird die Farbe 1:1 vom Studio nach Hause transportiert und wenn Sie zu Hause einen Monitor haben, der eben nicht mit den EBU-Phosphoren übereinstimmt, kriegen Sie ein verfälschtes Bild. Zum Beispiel ältere Plasmageräte haben einen sehr großen Grünstich und einen sehr geringen Blauanteil. Die neueren Geräte sind besser und werden immer besser an die Phosphore angepasst, aber wie gesagt, nur bis 1080 in der Auflösung.
Schafft man es denn noch, so ein Bild einzustellen, was mein Vater immer gemacht hat? Der war farbenblind und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, hatte der alles grüne Gesichter eingedreht und meinte, das wäre so in Ordnung gewesen. Und dann habe ich ihm das zurückgedreht, als ich wieder kam, war es wieder grün.
Also wenn er farbenblind war, ist es völlig klar, weil grün der höhere Anteil ist und die, die Lichtempfindlichkeit des Auges hat bei 555 Nanometer die höchste Empfindlichkeit und das ist nun grün. Und wenn
jetzt verstehe ich das auch.
Dann sieht er die schärferen Kontrast und man weiß auch heute, dass viele Kameramänner auch farbenblind sind und damit auch scharfe Bilder aus dem Grund erzeugen. Aha. Also die sehen sehr viel besser scharf als wir in Farbe und können damit auch, ja, sehen halt schärfere Bilder. Aber nochmal, um auf den Monitor zu kommen, der Monitor, der im Fernseher ist, hat eine geringere Auflösung, hat ein größeres Bild, wobei die Auflösung mit 1080 auch so gedacht ist, dass sie natürlich ungefähr die dreifache Höhe wegsitzen von dem Monitor, während Sie beim Laptop ja ungefähr 60 cm davor sitzen und damit auch eine höhere Auflösung haben. Aber die Grafikkarten selber erzeugen bis zu 4000 Zeilen und sind damit natürlich sehr viel hochauflösender als das Fernsehbild.
Also aber ist noch keine so gute Idee. Ich habe zwar ein großes Bild, aber das, was ich im Moment mit meinem Monitor machen kann, mit dem 24-Zoll-Monitor, dass ich zwei DIN A4-Seiten voll nebeneinander auf dem Bildschirm darstellen kann, das wird damit so scharf wahrscheinlich nicht möglich sein.
Das kommt wieder auf Ihre Grafikkarte drauf an. Wenn Sie eine Grafikkarte hat, die 2000 Auflösung nur hat, dann sind Sie ja schon nah dran mit 1920.
Wie sieht's mit den Farbräumen aus?
Die Farbräume sind ganz unterschiedlich. Die sind je nach Hersteller, sind die sehr grün, sehr blau. Meistens haben sie wenig Rot. Und das ist natürlich.
Warum? Der teuer?
Das ist nicht teuer, das ist physikalisch. Durch diese Plasmaentladung kriegt man Rot nicht so sehr her. Das ist ein Blitz und der Blitz ist halt nicht so arg rot.
Sind die LCDs genauso?
Die LCDs, da hängt es davon ab, wie die Hintergrundbeleuchtung ist. Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus Leuchtstofflampen besteht und nicht aus LEDs, dann haben sie dort auch einen sehr geringen Rotanteil. Der wird aber eben durch Farbe, durch die Ding kompensiert.
Können wir dem Zuhörer einfach erklären, was ein Farbraum ist? Ich habe den Begriff einfach jetzt reingeworfen. Die Menge der Farben, die man darstellen kann?
Die Menge der Farben, die man darstellen kann und abgeglichen natürlich mit den Farben, die natürlich in der Natur vorkommen. Mhm. Natürliche Farben. Man kann ja, ein Laser, wenn Sie hernehmen, der hat ein astreines Rot oder ein astreines Grün. Solche Farben kommen in der Natur überhaupt nicht vor. Die Farben in der Natur sind immer gemischt.
Also Laser ist klar, ist monochromatisch.
Ist, ist sehr monochromatisch.
Die Natur eines Lasers. Ist das eigentlich auch das Problem, wenn ich irgendein Bild einscanne mit meinem Scanner und habe das auf meinem Bildschirm und da ist es einigermaßen in Ordnung und ich drucke es mit dem Tintenstrahl oder Laserdrucker aus und es kommt was ganz anderes heraus, dass die Farbräume
Da modellieren Sie die Farbräume vollständig um. Da kommt es darauf an, wie Ihr Scanner arbeitet, in welchem Farbraum der Scanner arbeitet. Es kommt darauf an, in welchem Farbraum Ihr Monitor eingestellt ist, passt er zum Scanner oder passt der Scanner mehr zum Drucker und dann kommst du darauf an, welchen Farbraum Sie am Drucker eingestellt haben. Ist ein Tintenstrahldrucker, hat einen anderen Farbraum, als wenn es ein Laserdrucker ist.
Wie sieht denn da die Praxis aus? Also wenn ich jetzt mal Ihren Worten folge, gehen Sie immer hin und drehen an den Farbräumen rum zu Hause bei Ihnen? Der Scanner, drehen Sie da den Farbraum um?
ich gehe davon aus, dass von Adobe gibt's V-Braum-Konvertierungsprogramme und die stelle ich einmal ein. Und
auch beim Drucker?
Auch beim Drucker und habe dann eine Karte, die scanne ich ein und schaue mir den Monitor an und dann kann ich die Karte daneben legen und kann sogar punktweise im Monitor die Farben abschauen, ungefähr 30 Punkte auf dem Monitor und dann gehe ich am Drucker, druck die aus und lege sie übereinander.
Aha. Aber dennoch kann es sein, dass mein Drucker irgendwelche Sachen nicht drucken kann, weil in seinem Farbraum diese Farben, diese speziellen Farben fehlen, die mein Scanner vielleicht sogar erkennen kann.
Der Scanner auch nicht immer. Also wenn Sie heute ein Grafikbild mit 5 Farben machen und die ganz gesättigt ausdrucken, was Sie ja kennen bei dem einen Ding, dann kann es der Drucker nicht, weil er so reine Farben einfach nicht hat.
Das heißt, wir sind da irgendwo noch in einem Bereich, wo man Kunstdrucke oder so ähnlich mit einem handelsüblichen Computerequipment noch gar nicht astrein machen kann.
Handelsüblich dann, wenn Sie andere Farbtintenpatronen verwenden. Es gibt spezielle Lacktintenpatronen, die sind sehr farbintensiv und beim Laser gibt es natürlich auch Farbpigmente, die sind sehr intensiv und der Laserdrucker hat einen größeren Farbraum. Aber wie gesagt, er wird vom Scanner auch nicht genutzt und die natürlichen Farben liegen ja auch nicht alle in dem, die sind in einem ganz begrenzten Farbraum.
Sehr komplizierte Materie. Ja. Mir ist es oft passiert, dass ich irgendwo war an einem Arbeitsplatz und da sagt dann jemand, ein Grafiker oder eine Dame, ich habe doch den Monitor eingestellt, guck mal, auf dem Monitor ist das Bild doch gut und wenn ich jetzt ausdrucke, da kommt es nicht gut raus. Es ist gar nicht so einfach zu begreifen, wenn ich es auf dem Monitor schön habe und eingestellt habe, warum der Drucker das nicht druckt.
Da muss man nochmal auf eins hinweisen, der Monitor ist ein additives Farbmischsystem und der Drucker ist ein subtraktives Farbmischsystem. Der Drucker verwendet Cyan und Magenta und Yellow als Farbgrundelemente und beim Monitor haben sie RGB, also Rot, Grün und Blau. Und die zwei Systeme aufeinander zu kriegen, ist auch nochmal kompliziert. Aber wie gesagt, man kommt sehr nahe hin, man sieht es ja an den guten Drucken. Und es ist halt viel Arbeit, man muss alles kalibrieren und nicht umsonst werden auch in den Fernsehanstalten die Monitore immer wieder kalibriert, damit sie eben gute Farben bringen, wie sie im Studio aufgenommen wurden.
Herr Professor Sauter, Sie können einem ja das Drucken so richtig vermiesen.
Nein, das kann man nicht sagen. Man muss halt man muss den richtigen Farbraum einstellen und man darf nicht einfach den Drucker.
Das kann ich nicht.
Da gibt's von Adobe sehr schön, das ist leider jetzt eine Werbung, aber von Adobe gibt's da Einstellhilfen und auch Werbedrucke, wo man das genau vergleichen kann.
Lassen Sie mich zum Schluss nochmal eine Frage jetzt umgekehrt stellen. Kann ich denn ein Display, was für meinen Computer gedacht ist, als Fernsehgerät nehmen, als Wiedergabegerät? Ist das besser?
Dazu brauchen Sie eine TV-Karte, die Ihnen das Programm eigentlich, das Fernsehprogramm umrechnet auf Ihre Grafikkarte, damit Sie in Ihrer Grafikkarte dann den Monitor bedienen können.
Mhm. Gut. Ja, das war super. Ich weiß jetzt, dass ich viel bei meinen Sachen falsch mache, eigentlich gar nichts richtig mache, aber ich bin mit dem, was ich so drucke, schwarz-weiß, meistens zufrieden.
Schönen Dank für Ihren Besuch.
Danke auch.
Bleiben wir noch ein bisschen bei der IFA 2008. Es sieht so aus, es könnte so sein, dass wir da eine wichtigere Rolle spielen mit unserem Computer Club 2 in dem technisch-wissenschaftlichen Forum. Das, was wir da besprochen haben, klingt alles sehr, sehr gut. Und es wird wahrscheinlich so sein, dass das IRT uns da ein Studio hinbaut, wahrscheinlich ein virtuelles Studio.
In Verbindung mit der Messe, ja.
Ja, mit der Messe zusammen. Und wir werden dann jeden Tag versuchen, eine Sendung rauszupusten. Das wird dann auch ein Vodcast sein.
Das ist ja der reine Stress.
Ja, aber ich glaube schon, dass wir da mit dem technisch-wissenschaftlichen Forum einen guten Deal machen können.
Ja, das denke ich auch.
Dass wir da sehr interessante Sachen bringen können, denn da wird ja nun die Zukunft ausgestellt und es sind sehr, sehr wenige Besucher da eigentlich. Die Messe, die Leute laufen ganz woanders rum, die laufen da bei den großen Fernsehgeräten herum. Und wenn wir das nach draußen pusten, was in der Bundesrepublik entwickelt wird, dann tut das wahrscheinlich auch gut. Ich finde,
das ist ganz wichtig, denn sehr oft wird die Bundesrepublik ja von uns selbst irgendwo heruntergeredet und das ist meist gar nicht so richtig, denn bei uns werden viele Entwicklungen durchgeführt, es sind viele Forschungsergebnisse da, die fußen auf dem, was wir hier bei uns in Deutschland machen. Wolfgang,
das war's, ne? Und jetzt haben wir was Neues da, eine IFA überbehalten, ne?
Nee, eine IFA kommt ja sowieso, da brauchen wir nicht überbehalten.
Gut.
Dann verabschieden wir uns einfach.
Ein Bit
überbehalten. Erst den Daumen hoch.
Daumen hoch. EBIP. Und ich sehe, er hat tatsächlich den Daumen hoch.
Ja auch.
Und zicke zack, ruck zuck und hoi hoi hoi.
Holst die letzten Sendungen nach.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik, Manfred Kläuber. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.